Beschneidung der Religionsfreiheit. Beispiele aus europäischen Ländern. Vortrag von Stefanie Buttmiger, Doktorandin an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg. Der Vortrag wurde am 22. Juli 2012 während der Tagung Beschneidung, das Zeichen des Bundes in der Kritik, einer Zusatzveranstaltung im Rahmen der Heidelberger Hochschulreden an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg gehalten.
Mein Name ist Stefanie Buttmiger, ich bin Doktorandin hier am Lehrstuhl für Talmud bei Herrn Reichmann, hier in diesem Haus. Und ich bin kein Jurist, also ich bisschen auf fremdem Terrain bewege ich mich hier. Aber ich möchte über die Beschneidung der Religionsfreiheit anhand von Beispielen aus europäischen Ländern reden. Die inhaltliche Reichweite der grundrechtlichen Gewährleistung der Religionsfreiheit nach Artikel 4 des Grundgesetzes geht nach Rechtsprechung und Teilen der Literatur über die Vornahme kultischer Handlungen wie Gottesdienst und Gebete, also diese Kernhandlungen des religiösen Lebens hinaus und umfasst auch die Gewährleistung und das Recht, sein gesamtes Verhalten an den Lehren des Glaubens auszurichten. Und welche Handlungen nun als religiös verbindlich anzusehen sind, ist allein auf das Selbstverständnis des Grundrechtsträgers abzustellen. Also die Religionsgemeinschaften bestimmen selber. Gehört das jetzt dazu? Ist es ein Gebot oder ist es nur ein Brauch, der auch zu unterlassen sein kann? Und so liegt das nicht im Bestimmungsrecht des weltanschaulich neutralen Staates zu sagen, was religiös verbindlich ist in den verschiedenen Religionsgemeinschaften. Jedoch werden wir in den folgenden Beispielen sehen, dass die Mehrheitsgesellschaft, der Staat, die herrschende Meinung, Anspruch auf Deutungshoheit und Normativität in weltanschaulichen Fragen erhebt und somit der Schutz von religiösen Minderheiten, wie auch im Artikel 4 des Grundgesetzes impliziert ist, auf rechtlichem Wege untergraben wird. Es stellt sich hier auch die Frage nach dem Stellenwert von Religionsfreiheit in einer pluralen Gesellschaft. Ein Verhalten wird dann rechtlich relevant, wenn es als rechtswidrig oder strafbar angesehen wird und problematisiert wird. Aus welchen Motiven dies nun unternommen wird, können wir an den folgenden Beispielen, die freilich nur eine Auswahl darstellen, sehen. Genau, und diese Beispiele habe ich absichtlich aus westeuropäischen Ländern gewählt und nicht aus Ländern, die eh schon bekannt sind für Menschenrechtsverletzungen. Und in diesem Sinne möchte ich die Debatte um die Beschneidung in einen größeren Kontext einfassen. Kommen wir zum ersten Fall, auch schon angesprochen wurde, nämlich die rituelle Schlachtung, das heißt die Schächtung, die im Selbstverständnis von Judentum und Islam fraglos zu den religiösen Vorschriften gehört und aufgrund der zahlreichen rituellen Bestimmungen zur Ausführung eben auch den Charakter einer religiösen Kultushandlung hat. Der Grundsatz in Deutschland, Frankreich und der Schweiz und Österreich ist, also auch in anderen Ländern, aber dies habe ich jetzt als Anschauungsbeispiele, ist, dass Tiere nicht ohne Betäubung geschlachtet werden dürfen. In der Schweiz nun wurde 1893 ein Schächtverbot eingeführt, das durch eine Volksinitiative, so, also typisch schweizerisch, der Deutsch-Schweizer Tierschutzvereine zustande kam und in die Bundesverfassung aufgenommen wurde. Anhand der im Abstimmungskampf verwendeten Argumentation muss man die Einführung dieses Schächtverbotes den Auswirkungen des Antisemitismus zurechnen. Das ist also bereits Ende des 19. Jahrhunderts passiert und kann nicht auf nationalsozialistischen Einfluss zurückgeführt werden. Mit der Verfassungsrevision von 1973 wurde dieser Artikel durch einen allgemeinen Tierschutzartikel ersetzt. Artikel 20 des Tierschutzgesetzes lautet nun, das Schlachten von Säugetieren ohne Betäubung vor dem Blutentzug ist verboten. Was praktisch darauf hinausläuft, dass das Schächten verboten ist. Auch bei der Revision des Tierschutzgesetzes im Jahre 2001, also wir werden immer wieder aktueller, wo es darum geht, eine Lockerung des Schächtverbots vorzunehmen, stieß der Schweizer Bundesrat, also die Exekutive, also auch das Parlament, auf eine große Ablehnung bei den Kantonen, denen die Ausführung des Tierschutzgesetzes dann schlussendlich obliegt. Der Kultuscharakter des Schächtens wurde nicht anerkannt. Und in der Schweiz ist es nun so geregelt, dass die Importe von Halal und Koscherfleisch gewährleistet ist. In Deutschland hat der Tierschutz als Staatsziel zwar Verfassungsrang im Artikel 20a des Grundgesetzes, aber eine Ausnahme vom Grundsatz des Verbotes der Schlachtung ohne Betäubung wird mit Rücksicht auf die Religionsgemeinschaften, also jüdischen und muslimischen, gemacht. Denn der Tierschutzartikel kann nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2000 so ausgelegt werden, dass jüdischen und muslimischen Metzgern eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Behörde ausgestellt werden kann. Und in Frankreich lautet die entsprechende Regelung ganz einfach, also ich übersetze hier Artikel 8 aus dem Landwirtschaftsgesetz, Die Betäubung von Tieren vor der Schlachtung oder der Tötung ist obligatorisch, außer in den folgenden Fällen. Dann wird aufgezählt, aber das rituell, also die rituelle Schlachtung. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hatte sich auch mit einem solchen Klage auseinanderzusetzen und formuliert in der Urteilsbegründung, ein Verbot von Schlachten ohne Betäubung würde die Freiheit der Religionsausübung berühren, da bekanntlich die jüdischen, also ich zitiere, bekanntlich die jüdische Religion und der Islam ihren Angehörigen nur den Genuss des Fleisches geschächteter Tiere gestatten. Die Religionsfreiheit ist in dem im Verfassungsrang stehenden Artikel 63 des Staatsvertrages von Saint-Germain niedergelegt. Jedenfalls, da wird deutlich gesagt, das untersteht der Religionsfreiheit. Und auch in den Gründen wird dann weiter ausgeführt, dass es nicht die Angelegenheit eines Höchstgerichtes oder eines anderen staatlichen Organes sein kann, zu entscheiden, was denn rechtlich relevant ist und was in einer, in gewissen Grenzen natürlich, in einer Religionsgemeinschaft gemacht wird und was nicht. Kommen wir zum, ich habe drei Beispiele, jetzt kommen wir zum zweiten, nämlich den Kopftuchstreit, der vor allem in den Medien ausgetragen wurde, nachdem muslimische Frauen vor deutschen Gerichten durchzusetzen versuchten, auch im Staatsdienst, also es handelt sich vor allem um Lehrerinnen, Kopftuch tragen zu dürfen. Hier steht die religiöse Neutralitätspflicht des Staates der individuellen Religionsfreiheit des Bürgers gegenüber. Die Debatte jetzt nicht nur die einzelnen Gesetze selber, sondern die Debatte eben über Kopftücher, die Kopftuchdebatte, was schon ein Begriff für sich steht, kann eigentlich als gutes Beispiel einer Stellvertreterdebatte dienen. Denn wenn aus westlicher und kulturell moderner oder aufgeklärter Sicht, wie wir es schon hatten, das Kopftuch als Symbol der Unterordnung der muslimischen Frauen und Stärkung der fundamentalistischen muslimischen Kreise gedeutet wird, so wird dann das Tragen natürlich rechtsrelevant. Doch ist dem Staat eigentlich die Bewertung des Kopftuches verwehrt. Hier steht also die Frage nach der Anerkennung einer fremden, einer anderen, meist aber ja fremden Religion als gleichwertig im Raum. Mindestens gleichwertig, wenn auch nicht gleichberechtigt, denn in Deutschland und der Schweiz gibt es ein besonderes Kirche-Staats-Verhältnis, wodurch die christliche Religion schon seit eher gewissen Vorzug hat, im Gegensatz zum französischen Laizismus. Und so würde ich auch sagen, dass das französische Verbot, Kippa und Kopftuch zu tragen, anders bewertet werden muss, eben im Hintergrund des französischen Laizismus als bei uns. Dort überwiegt das Argument, also dort in Frankreich, eben mit diesem Staatsidee des Laizismus, überwiegt das Argument der negativen Religionsfreiheit. Und als bei uns 1995 das Bundesverfassungsgericht eben auch gesagt hat, diese negative Religionsfreiheit im Kruzifixstreit, im Verbot des Kruzifix an öffentlich-bayerischen Schulen, hat das ja auch eine ganz große Debatte entfacht. Und zum Beispiel so in Schulgesetz für Baden-Württemberg steht dann, dass Lehrkräfte an öffentlichen Schulen keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder ähnliche äußere Bekundungen abgeben dürfen, die den Schulfrieden stören. Also was ich eigentlich sagen will, ist, dass das Tragen einer religiös motivierten oder religiös konnotierten Kleidung wie Kopftuch oder Kippa nicht als politisches Symbol hypostasiert und dadurch missverstanden werden soll, sondern als Aspekt des individuellen Rechts des Trägers auf Selbstbestimmung und Religionsfreiheit in seinem Selbstverständnis. Dazu braucht es eben Dialogbereitschaft und auch diesen Diskurs und der Abbau von Vorurteilen beziehungsweise den Abschied vom Deutungsanspruch der Mehrheitsgesellschaft über Minderheiten. Doch wir sehen, die säkularisierte Gesellschaft tut sich sehr schwer, religiöse Werte, besonders fremde Religionen, in ihrer Geltung und Normativität anzuerkennen und ihnen einen öffentlichen Raum zu geben oder sie im öffentlichen Raum zuzulassen. Jetzt kommen wir zum letzten Beispiel, den Vorschriften in der Schweiz und dem österreichischen Bundesland Kärnten bezüglich des Baus von Moscheen bzw. Minaretten. Um die Rechtslage in der Schweiz zu verdeutlichen, reicht es meines Erachtens, dass ich einfach mal den Artikel 72 zu Kirche und Staat der Schweizer Bundesverfassung zitiere. Absatz 1 regelt, für die Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat sind die Kantone zuständig. Zweitens, Abschnitt 2, Bund und Kantone können im Rahmen ihrer Zuständigkeit Maßnahmen treffen zur Wahrung des öffentlichen Friedens zwischen den Angehörigen der verschiedenen Religionsgemeinschaften. Absatz 3, der Bau von Minaretten ist verboten. Also, was soll ich sagen? Also das ist Verfassung, Bundesverfassung, Verfassungsartikel. Die Initiation der das war eine Volksinitiative zur Einführung dieses Verbots, hatten auf Plakaten von einer schleichenden Islamisierung der Schweiz gewarnt. Und das Komitee, das diese Initiative im Frühjahr 2007 gestartet hatte, bezeichnete Minarette als Symbol eines islamischen Machtanspruchs. In Österreich ist man dezenter vorgegangen. Die PÖ-Regierung unter dem verstorbenen Jörg Haider hat damals 1996 im Bundesland Kärnten eine neue Regelung im Baugesetz vorgenommen. Also wenigstens im Baugesetz, wo eigentlich eine solche Regelung hingehört, wenn sie schon sein muss und nicht in die Verfassung. In der Regierungsvorlage Erläuterungen zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Kärntner Bauordnung wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass besonders bei Bauhaben von Moscheen und der Furcht vor Überfremdung des Ortsbilds ein geändertes Gesetz zur Anwendung kommen soll. Also diese neue Baugesetzregelung. Und geschaffen wurde eben dort in Kärnten eine Ortsbildpflegekommission, die über Bauvorhaben Gutachten erstellen soll, auch bei, Zitat, einer entsprechend gestalteten religiösen Versammlungsstätte wie etwa einer Moschee. Zitat Ende. Also da wurde nochmal so eine Hürde eingebaut, was eigentlich faktisch die Moschee, ein Moscheenbauen in einem Kärntner Dorf wahrscheinlich nicht durchkommen würde. In einem Satz: Wir sehen, dass unter dem Mantel des Kinderschutzes wie bei der Beschneidungsdebatte, des Tierschutzes wie bei der Schächtung, einer Ortsbildkommission und auch dem religiösen Neutralitätsgebot des Staates ein religiöses Anderssein, das eigentlich unter dem Schutzbereich von Artikel 4 des Grundgesetzes in seiner weiten Auslegung, weil traditionell weit ausgelegt wird, eingeschränkt wird. Danke.